kennst du das? Du stellst jemandem eine Frage und statt die Frage zu beantworten, bekommst du eine Gegenfrage. Also so zum Beispiel die Frage, wo bist du? Die Antwort, warum? Da frage ich, natürlich, ich habe einen Grund. Ja, ich will was wissen, aber warum die Gegenfrage statt zu antworten? Angst vor Kontrolle oder Neugier oder Angst vor Aufträgen? Wann kommst du? Warum? Was machst du? Warum? Wie geht es dir? Ja, warum? Ich denke, ja, warum frage ich denn, weil es mich interessiert? Natürlich will ich wissen, wie es dir geht. Und dann denke ich mir, naja, moderne Zeiten halt, ne? So im Zeitalter des Handys. Ja, früher konnte ich die Leute nicht damit nerven, dass ich nach dem Wie und dem Wo und dem Wann gefragt habe. Ich konnte keinen quälen und ihn gefährden mit möglichen Aufträgen. Aber dieses Frage- und Antwortspiel, das ist gar nicht neu. Das hat es auch früher schon immer gegeben. Und immer der, der die Gegenfrage stellt, der versucht natürlich im Ring des Gesprächs so die führende Position einzunehmen. Mit der Gegenfrage führt er. Ja? Wer fragt, der führt, sagt die Gesprächspsychologie. Und Jesus hat das natürlich auch beherrscht. Einmal wurde er gefragt, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Was für eine Gegenfrage. Ich meine, keine Antwort auf die Frage und wirft alle möglichen weiteren Fragen auf. Spielt dabei Jesus vielleicht eine gewisse Überraschung eine Rolle, dass ihm diese Frage überhaupt gestellt wird? Ich meine, ist es nicht völlig klar und eindeutig, völlig überflüssig, diese Frage zu stellen? Weißt du etwa nicht, wer gut ist und was du tun sollst, das ewige Leben zu haben? Weißt du das nicht? Vielleicht fühlte sich Jesus aber auch gar nicht kompetent. Warum fragst du mich? Ich bin nicht der Richtige, darauf zu antworten. Da musst du andere fragen. Etwa, weil Jesus selber die Antwort nicht kannte? War er vielleicht gar nicht Gottes Sohn? Also ich meine, bei dem Fragesteller kann man so ein bisschen davon ausgehen. Er fragt ja Meister oder sagt Meister. Ja, und das schließt so ein bisschen ein, dass er ihn als Lehrer betrachtete, als Mensch und nicht als Sohn Gottes. Möglich, dass Jesus auch einfach nur genervt war. Warum immer diese gleichen dummen Fragen ohne jedes Verständnis? Kapieren wir es denn nie, wie das mit dem Himmelreich so funktioniert? Wie oft muss ich denen das denn noch erklären? Vielleicht aber, und das halte ich persönlich für die wahrscheinlichste Variante, wollte Jesus nur in seiner liebevollen Art seinem Gegenüber durch diese Fragetechnik ermöglichen, selbst auf die Antwort zu kommen, durch Mitdenken. Also gilt auch für uns Mitdenken. Gut ist nur einer. Wen meint er damit? Ich glaube, dass jeder, der damals dabei war, sofort wusste, wer gemeint ist. Dass natürlich Gott gemeint war. Und in den anderen Evangelien kommt das auch noch ein bisschen stärker durch. Da sagt er dann auch tatsächlich, gut ist nur Gott. Nur Gott ist gut. Das ist ja genau genommen, für sich betrachtet, erstmal eine Behauptung. Ist das wirklich so? Ist Gott wirklich gut? Also wenn Gott wirklich gut ist und damit das Maß aller Dinge, den Maßstab setzt für die Frage nach dem Guten, dann dürfte es doch eigentlich nichts Gutes in dieser Welt geben, oder? Ich meine, welcher Mensch, welches Handeln, welche Planung, welches Vorhaben, welches Ereignis könnte denn so gut wie Gott sein? Eigentlich muss doch jeder Versuch, Gutes tun zu wollen oder gut sein zu wollen, von vornherein zum Scheitern verurteilt sein. Weil es nichts anderes als der untaugliche Versuch wäre, urtypisch Göttliches zu tun. Mit unzulänglichen menschlichen Fähigkeiten. Wer vermag schon an Gottes Gutsein heranzukommen? Und ganz nebenbei sollten wir dann eigentlich die Vokabeln besser und am besten aus unserem Vokabular als Steigerung von Gut völlig streichen. Völlig unangemessen, das zu benutzen, denn logischerweise kann es doch nichts Besseres geben als Gott. Wenn der gute Gott, der Maßstab allen Gutes ist, dann sind wir mit unserem Latein eigentlich ziemlich schnell am Ende. Könnte man meinen. Und überhaupt, gibt es denn wirklich diesen einen guten Gott? Gibt es den? Nicht wenige Menschen können nicht an Gott glauben, weil es so viel Böses und so viel Leid in der Welt gibt. Also geradezu ein Totschlagsargument gegen Gott. Wie kann ein Gott es zulassen, dass 6 Millionen Juden abgeschlachtet werden? Begegnen wir immer wieder in Gesprächen mit Menschen. Typisches Argument, sowohl gegen die Existenz Gottes als auch gegen sein Gutsein, seinen guten Charakter. Und angesichts der schier unfassbaren Zahl von Kriegen mit unzähligen Toten, ich glaube übrigens, Gott hat sie alle gezählt, in diesen sinnlosen Amokläufen, unendlichen Ungerechtigkeiten, Naturkatastrophen gewaltigen Ausmaßes, Ausbeutung, Sklaverei, auch heute, ja, Sklaverei, Hungersnöte, schlimmste Krankheiten, da erscheint es doch völlig absurd, absolut abwegig, an ein Geschöpf zu glauben, der dies alles stoppen könnte, es aber nicht tut. Aus solchen Erwägungen ziehen viele Menschen. Und ich kenne persönlich einige, die so denken, und ich kenne auch einige, die haben sich deswegen vom Glauben an Gott verabschiedet. Den Trugschluss, wenn all diese schlimmen Dinge geschehen, kann es keinen liebenden, guten Gott geben. Das geht nicht. Ich nenne es jedoch aus mehreren Gründen einen Trugschluss, weil diese Leute wesentliche Fragen nicht gestellt und nicht beantwortet haben. Denn wenn es keinen guten Gott gibt, wenn es keinen Gott gibt und noch dazu keinen guten, wie erklärt sich dann all das Gute, das tatsächlich geschieht in dieser Welt? Wie erklären wir die selbstlose Liebe einer Mutter, die alles hergibt, die sich selbst aufgibt, das Kind in den Mittelpunkt stellt, vielleicht sogar für das Kind stirbt, ja, ihre Karriere aufgibt, sich vollständig mit Leib und Seele diesem Baby verschreibt? Woher kommt denn die Bereitschaft eines Firefighters im World Trade Center oder sonst auf der Welt, das eigene Leben zu riskieren für völlig wild fremde Menschen? Wie lässt sich das begründen, dass ein Mensch sich entscheidet, sich liebevoll und fürsorglich um alte, kranke, sterbende Menschen zu kümmern? Wildfremde für ihn, nicht Verwandte und Freunde. Woher kommt der Mut einer Lehrerin, sich schützend vor die eigenen Schüler zu stellen, während ein Amokläufer ins Zimmer stürzt und um sich ballert? Wie kommt es zu dieser Ordensfrau, die bereit ist, sterbende Obdachlose in die Arme zu nehmen und wenigstens im letzten Moment, bevor sie sterben und die Augen für immer zumachen, ihnen ein bisschen Wärme und Liebe zu geben? Wenn es keinen guten Gott gibt, woher kommen dann diese selbstlose Liebe, Barmherzigkeit, Opferbereitschaft? Und außerdem muss man sich fairerweise ja auch die Frage stellen, wo diese schrecklichen Dinge, die tagtäglich geschehen, in der Regel ihren Ursprung haben. Sind es nicht oft auch fast zu 100% falsche Entscheidungen von Menschen, böse Pläne, schlechte Einflüsse oder schlicht menschliches Versagen, die Leid und Tod aus Menschenhand verursachen? Sicherlich gibt es immer noch einen Teil von Katastrophen und Unglücken, die man nicht den Menschen zuschreiben kann, wie zum Beispiel Krankheiten, aber auf den ersten Blick nicht unbedingt. Was ist denn mit dem zweiten Blick? Könnte man dann nicht sogar manche Seuche, sollte sie nicht sogar direkt aus dem Labor eines Wahnsinnigen stammen, zumindest doch beherrschen können, wenn nicht finanzielle Interessen der Erforschung von Medikamenten entgegenstehen würden? Ich meine, ganz aktuell, vielleicht habt ihr das gehört, ja, die Pharmaindustrie hat sich aus der Weiterentwicklung und Weitererforschung von Antibiotika verabschiedet. Aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen, es lohnt sich nicht mehr. Das ist eine menschenverachtende betriebswirtschaftliche Haltung. Es gibt immer mehr resistente Keime. Da muss man doch weiter forschen. Und wenn nicht unbedingt jeder Bauplatz, auch der mit dem hohen Risiko, gewählt würde, ja, vielleicht wäre manche Überschwemmung nicht so verheerend gelaufen. Siehe Fukushima. Ganz abgesehen von der menschlichen Überheblichkeit mancher Ingenieure, zum Beispiel von der Titanic, Stichwort Unsinkbarkeit. Aber völlig abgesehen von all diesen Erwägungen ist es eigentlich schon längst geklärt und eigentlich auch völlig unter Beweis gestellt, dass es diesen liebenden, unendlich guten Gott auch tatsächlich gibt. Denn wer anders als ein guter Gott wäre denn bereit gewesen, Mensch zu werden, diese Welt zu kommen, sich nach 30 Jahren oder was auch immer wie ein willenloses Lamm abschlachten zu lassen, um die Schuld aller für alle Zeiten zu bezahlen und nach 3 Tagen vom Tod wieder aufzuerstehen und das ewige Leben für alle zu ermöglichen. Wenn nicht ein guter Gott, wer sonst? Das ist sicherlich der beste Beweis dafür, dass Jesus vollkommen recht hatte, als er sagte, gut ist nur einer. Doch es bleibt die Frage dieses jungen Mannes, wie er denn nun ein Leben führen könne, das so gut sei, dass es sich bis in die Ewigkeit fortsetze. Wann ist dein Leben ein gutes Leben? Ist dein Leben gut, wenn wir viel Gutes getan haben? Oder ist dein Leben gut, wenn wir viel Gutes bekommen haben? Ist dein Leben gut, wenn wir viel Gutes gelernt haben? Ist es vielleicht nur dann als gut zu bewerten, wenn die Anzahl der guten Momente die Zahl der schlechten Momente übersteigt? Wann haben wir tatsächlich den Eindruck, dass unser Leben wirklich gut war? Wenn wir alle Gebote Gottes halten? Wenn alles so läuft wie bei dem reichen Jüngling, von dem die Bibel berichtet? Der war mit Sicherheit fest davon überzeugt, bis zu diesem Tage ein gutes Leben geführt zu haben. Warum auch nicht? Schließlich hat er alles, was das Herz begehrt. Er war gesellschaftlich anerkannt, ein Oberster, sagt die Bibel an anderer Stelle. Jemand mit Rang und Namen, mit Einfluss, mit einem guten Ruf in der Gesellschaft. Gebildet, gesund, gläubig und gut versorgt. Die Bibel sagt, er war sehr reich. Sehr reich heißt hier außergewöhnlich reich. Dem ging es richtig gut. Und er hat die Gebote gehalten, das hat der Jesus selber bestätigt. Nachdem Jesus einige aufgezählt hatte, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nicht lügen, Vater, Mutter ehren, deinen Nächsten wie dich selbst lieben und so weiter. Und so, ja, das habe ich alles so gemacht. Seit meiner Kindheit, antwortete der Mann. Ja, ich führe ein gutes Leben, hätte er auch sagen können. Doch eines fehlt ihm noch, sagte Jesus. Er solle alles verkaufen, was er habe und den Erlös den Armen geben und so dann Jesus nachfolgen. In diesem Augenblick hat Jesus wohl den Finger in die Wunde gelegt. Da hat er den entscheidenden Punkt wohl angesprochen. Denn keinesfalls ging der reiche junge Mann hin und verkaufte alles, was er hatte, um Jesus nachzufolgen, sondern er ging traurig fort. Und die Bibel berichtete nie wieder über ihn. Wahrscheinlich war das wohl doch nicht so ganz perfekt mit dem Gebote halten. Klar, ich meine, die ersten 4 Gebote, die hat Jesus gar nicht aufgezählt. Da kann man sich und anderen leicht was vormachen, das kann keiner überprüfen. Aber bei den übrigen Geboten, die Jesus angesprochen hatte, da kann man sich nicht so leicht was vormachen. War es denn tatsächlich immer so, dass der reiche Jüngling bei all seinen Entscheidungen und in jeder Hinsicht in seinem Verhalten stets die Gebote Gottes eingehalten hat? Oder hat er am Ende nicht doch in der Regel seinem Geld den Vorzug eingeräumt? Hat seine wahre Liebe nicht letztendlich doch seinem Reichtum statt den Menschen um ihn herum? Wir wissen es nicht, aber der Gedanke liegt nahe. Ein Beispiel für ein wahrhaft gutes Leben? Kennst du Louis Zamperini? Louis Zamperini war ein US-amerikanischer Leistungssportler in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts. Man traut ihm damals zu, dass er die englische Meile, das sind 1,6 Kilometer, unter 4 Minuten laufen könnte. Und bei der Olympiade 1936 ist er angetreten für Amerika im 5000-Meter-Lauf, hat noch nicht gewonnen, wurde Achter, aber hat die letzte Runde, sein Finish, in 56 Sekunden gemacht. Das war so aufsehenerregend, dass sogar Adolf Hitler ihn hinterher zu sich geholt hat und ihm beglückwünscht hat. Ein außergewöhnlicher Sportler mit einer großen Karriere. Doch dann begann der Zweite Weltkrieg. Er wurde eingezogen und auf eine Mission geschickt, um ein vermisstes Flugzeug zu suchen, ist mit seinem Flugzeug und seiner Mannschaft abgestürzt. 8 waren tot, 3 haben überlebt, er war dabei. Und man musste sich halt irgendwie durchbringen. Die haben dann sich Fische gefangen und Vögel gefangen, Regenwasser getrunken nach einer gewissen Zeit. Nach einer gewissen Zeit, ich glaube 33 Tagen, ist einer von den dreien gestorben. Und die anderen beiden haben durchgehalten, 47 Tage auf hoher See im Rettungsboot. Und dann kam die Rettung, ein Schiff. Leider ein japanisches. Er ist in die Hand des Feindes geraten und musste 2 Jahre von Folter, Demütigung und Quälerei ertragen. Und als der Krieg zu Ende war, war aus diesem Spitzensportler von 1936 nichts mehr übrig. Der war ein Wrack, vollständig traumatisiert. Und er hatte, also er bemühte sich, aber er fand nicht ins normale Leben zurück. Er begann noch eine Ehe, aber die schien schnell zu scheitern und er verfiel dem Alkohol und landete am Schluss in Depression und Hoffnungslosigkeit. Was der Ozean und der Feind nicht geschafft hatten, das machte nun der Alkohol. Aber genau in dieser Zeit ist seine Frau Christin geworden. Und es gelang ihr, ihn mitzuschleppen zu einem Predigtabend von Billy Graham. Und da ist was passiert, etwas Sensationelles. Jesus Christus ist ihm begegnet. Er begegnete Gott. Und Gott gab ihm die Kraft, in das normale Leben zurückzukehren. Die Albträume, die er gehabt hat, waren an diesem Moment vorbei. Er hatte eine Kraft fürs Leben gefunden, die gut genug war, das Böse, seine Wunden in Körper und Seele zu heilen. Und es gelang ihm, anderen Menschen davon zu erzählen. Er wurde Prediger. Und irgendwann hat er es sogar geschafft, nach Japan zu reisen und seinen ehemaligen Peinigern gegenüberzutreten und ihnen Vergebung anzubieten. Einige haben es angenommen, andere nicht. Und er erzählte ihnen von Gott und Jesus und dem guten Hirten und von der Kraft und Gegenwart Gottes, die ihn stets begleitet habe. Er hatte nach eigenen Worten seinen Frieden gefunden. Und seine unruhige Seele war nach Hause gekommen. Es gibt einen Film von Angelina Jolie, Unbroken, kannst du dir mal anschauen. Wenn wir diese beiden Biografien vergleichen, welches Leben würden wir als das gute Leben bezeichnen? Also jetzt mal ehrlich, so richtig, richtig durchgängig gut war doch irgendwie keines von beiden, oder? Weder das vom Jüngling noch von Zamparini. Ich meine, der eine scheiterte gleich zu Beginn seines Lebens, er war ein junger Mann, an seinem Reichtum, der ihn davon abhält, in einer engen Beziehung zu Gott und den Menschen um sich herum zu leben. Und der andere braucht erstmal mehr als ein halbes Leben, um überhaupt ins Leben zu finden und auf Gott zu stoßen. Aber immerhin offensichtlich ein Happy End für Zamparini, im Gegensatz zu dem Jüngling. Also Zamparinis Leben würden wir wahrscheinlich eher als gut bezeichnen. Wohl noch eher als das des Jünglings. Andererseits sind die beiden Lebensläufe eigentlich gar nicht so sehr unterschiedlich in jeder Hinsicht. Denn trotz einiger Verschiedenheiten gibt es eine wesentliche Gemeinsamkeit. Beide waren zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben einfach am Ende. Zamparini, nachdem er als Wrack aus dem Krieg heimgekehrt war, alkoholsüchtig. Und der Jüngling, nachdem ihm Jesus erklärt hatte, dass ihm nur eines fehle, das Himmelreich zu erben, nämlich all seinen Besitz zu verkaufen, den Erlös den Armen zu geben. Da wurde er sehr betrübt, schreibt Lukas. Und bei Markus heißt es sogar, er entsetzte sich über das Wort Jesu. Entsetzte sich, das kannst du auch mit finster oder niedergeschlagen übersetzen. Und dieses Wort sehr hat man vorhin beim Reichtum, das kannst du hier auch auf die Niedergeschlagenheit anwenden. Folglich war der junge Mann nach der Begegnung mit Jesus nicht nur über die Maßen reich, sondern er war auch über die Maßen niedergeschlagen. Er war am Boden zerstört, einfach am Ende. Wenn du dein eigenes Leben mit dem von Zamparini oder dem vom Jüngling vergleichst, wo bist du dann? Wo stehst du dann heute? Führst du dann ein gutes Leben? Oder bist du einfach am Ende? Wahrscheinlich würden wir uns alle irgendwo dazwischen einordnen, nicht ganz unten am Boden zerstört und auch nicht irgendwo so ganz bei dem Guten. Wahrscheinlich. Ganz ehrlich, mir fällt niemand ein, dem es gemessen an dem Maßstab Gottes gelingt, ein wirklich gutes Leben zu führen. Also ich persönlich schaffe das jedenfalls nicht. Vielleicht schaffen wir das manchmal ein wenig, aber niemals stetig, oder? Jeder Tag unseres Lebens bringt auf die eine oder andere Art und Weise Schuld mit sich. Versagen. Immer bleiben wir irgendetwas schuldig. Wir versagen immer genau an den Stellen, die uns besonders wichtig sind. Wo wir eigentlich genau die Werte bejahen, die wir gerade verletzen. Wir tun das Falsche. Wir bleiben bei uns und nicht beim Nächsten. Wir leben nicht. Wir geben zu früh auf. Wir verlassen die Nähe Gottes und suchen das Leben überall. Nur nicht dort, wo Gott ist. Eigentlich hegen wir die besten Absichten, doch unter der Oberfläche lauert die dunkle Seite in uns. Und manchmal genügt eine Kleinigkeit, diese Seite in uns ans Tageslicht zu befördern. Andererseits, obwohl es anscheinend nicht wirklich möglich ist, ein stets immer gutes Leben zu führen, stellt sich die Frage, ob es immer erst so einen Tiefpunkt braucht, wie bei Zamperini und dem Jüngling. Mit dem guten Leben anzufangen. Wie soll es mit uns weitergehen, ganz gleich, wo wir stehen, wenn wir heute diese Türe verlassen? Wenn wir nach Hause gehen, wie finden wir den Weg zum guten Leben? Schließlich gilt, nur Gott ist gut. Es gibt nur einen Ursprung und einen Maßstab für gut in dieser Welt. Gott. Ohne ihn gibt es nichts Gutes in dieser Welt. Er ist der Geber allen guten und vollkommenen Gaben, sagt Jakobus. Schauen wir noch einmal auf Zamperini und den Jüngling. Beide hatten noch etwas sehr Wesentliches in ihrem Leben gemeinsam. Beide begegneten zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben Gott in der Person Jesu Christi. Und er rief sowohl den Jüngling als auch Zamperini zur Nachfolge auf. Und das tut er auch mit dir. Das tut er mit uns allen. Doch was bedeutet Nachfolge? Nachfolge bedeutet ja eigentlich, den gleichen Weg zu gehen, den schon ein anderer gegangen ist. Und ihm hinterherzulaufen. Wie stelle ich das also an, den gleichen Weg wie Jesus Christus zu gehen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Das ist für mich ungefähr so, als ob ich mit dem Auto fahren wollte, aber habe keine Ahnung, wie man überhaupt einsteigt, wie man die Straße benutzt, wie man das Auto benutzt und so weiter. Ich weiß nicht, wie ich das Fahrzeug bediene, wie ich mich im Straßenverkehr verhalten muss. Oder wenn ich einen Rechner anschmeißen will, um ins Online-Banking zu starten und ich kriege den Rechner nicht mal an. Mir fehlt etwas Entscheidendes. Ich brauche Hilfe. Beim Auto hilft mir die Fahrschule und beim Computer die Bedienungsanleitung. Ich brauche eine Gebrauchsanweisung zur Nachfolge Jesu Christi, die mich zu einem guten Leben leiten soll. Das Schöne ist, Gott weiß das. Und hat uns aus diesem Grunde tatsächlich bereits eine Gebrauchsanweisung für unser Leben zur Verfügung gestellt. Ein Wegweiser, eine Person, ein Trainer, ein Coach zum guten Leben. Man könnte auch sagen, dass er uns ein Fahrlehrer in unserer Fahrschule des Lebens zur Seite gestellt hat. Und der Fahrlehrer heißt natürlich Jesus Christus, klar, der Sohn Gottes. Henrik hat das letztens in der Predigt so einleuchtend erklärt. Das ist so hängen geblieben bei mir, was es bedeutet, wenn Jesus über sich selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das war so, ich kann das gar nicht anders sagen, das hat mich so mitgenommen. Wenn er erklärt hat, die Bedeutung des Wortes Weg kann man auch als Methode übersetzen. Methode. Methode ist ein Verfahren, etwas zu erkennen und die Art und Weise, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Jesus Christus bietet also das Verfahren an, wie ich Gott erkennen kann. Und gleichzeitig die Art und Weise, wie ich das Ziel, ein gutes Leben zu führen, erreichen kann. Nämlich in der ständigen Begegnung und Beziehung mit Jesus Christus als der Personifizierung Gottes. Auf das Bild des Fahrlehrers übertragen, bedeutet dies, dass Jesus jeden Augenblick unseres Lebens neben uns sitzt und uns gute Ratschläge und Anweisungen bei unserer Reise erteilt zum guten Leben. Aber er sitzt nicht nur neben uns, ab und zu greift er auch ein. Greift mal ins Lenker, wenn es besonders kritisch wird. Oder tritt mal auf die Bremse, wenn wir uns völlig verhaspeln und vollkommen daneben liegen mit unserem Fahrstil. Er zeigt uns auch die Strecke, die wir fahren sollen. Und noch viel mehr, er zeigt uns nicht nur den Weg, nein, er selber ist es, der schon längst unter unseren Rädern liegt, um uns unsere Reise so sicher und angenehm wie möglich zu machen. Er selber ist der Weg zum guten Leben. Der Weg ist verkörpert in der Person Jesu Christi. Genau genommen bedeutet dies sogar, dass ein gutes Leben mit Jesus Christus genau in dem Augenblick beginnt, wenn du Jesus Christus begegnest. Und danach bereit bist, den Sitzplatz mit deinem Fahrlehrer zu tauschen und ihn fahren zu lassen, statt selber am Lenkrad zu sitzen. Gott will fahren. Und Gott will dir begegnen auf vielfältige Weise. Beim Lesen der Bibel, das ist die originäre Offenbarung von Gottes Wesen und seinem Willen. Seine Botschaft will er dir begegnen. Gott begegnet dir aber auch in Menschen, mit denen du zu tun hast, mit denen du deine Zeit verbringst. Und er offenbart sich auch in Situationen und Umständen. Ja, und er kann dir auch Zeichen, Wunder und Träume schicken und sich dir so nähern. Gott begegnet dir auf vielfältige Weise. Da Gott die Quelle und der Ursprung allen Gutes ist, dann ist ein guter Moment in diesem Leben ein Moment, der in der Begegnung mit Gott gelebt wird. So wie Jesus es uns vorgemacht hat. Und je mehr gute Augenblicke du in deinem Leben hast, desto mehr Gutes findet sich in deinem Leben wieder. Du führst ein gutes Leben, wenn der gute Hirte, der gute Fahrlehrer dein Herr ist. Du führst ein gutes Leben, wenn du demjenigen folgst, der allein das Prädikat gut verdient. Stell dir vor, es gäbe einen TÜV für Gott. Was würde der wohl reinschreiben in seinen TÜV-Bericht? Ein Leben wird ein gutes Leben, weil Gott es durch seine Gegenwart gut werden lässt. Lass uns zusammen in die Fahrschule zum guten Leben gehen. Lass uns darauf konzentrieren, jede Menge solcher Momente in der Gegenwart Gottes zu leben. Ich wünsche uns, dass es uns immer öfter gelingt, jeden Augenblick unseres Lebens von der Quelle allen Gutes, allen Guten erfüllt zu sein, indem wir Gott in unseren Alltag mitnehmen. Dass wir uns für Jesus Christus, den guten Fahrlehrer, öffnen. Und indem wir merken, Gott ist da. Ich wünsche uns, dass wir uns am besten in jeder Lage unseres Lebens, in jeder Sekunde, die wir erleben, immer wieder bewusst machen, dass Gott es am Ende zum Guten führen kann. Auch wenn der Augenblick sich im Augenblick gar nicht gut anfühlt. Und wir uns eigentlich am Ende fühlen. Dass wir uns klar machen, die Gemeinschaft mit Gott reißt niemals ab. Und dieses Gute werden wir niemals verlieren. Soll er nur fahren. Ich würde gern mit euch beten, aber vorher hätte ich noch eine kleine Frage in Richtung Technik, Band und Moderation, ob wir alle Augen auf dich gleich spielen können als letztes Lied. Nur wenn es geht. Ja? Wir haben darüber gesprochen, aber das ist mir gerade so eingefallen. Fand ich super. Okay, dann bitte ich euch, mit mir zu beten. Ja, Herr, du lädst uns ein in deine Fahrschule. Du möchtest, dass wir ein gutes Leben führen. Du weißt, dass es hier nicht immer alles gut sein wird, so wie wir es manchmal verstehen. Wir haben so viele Dinge, die uns belasten und beschäftigen, angefangen von Krankheiten über Sorgen und Nöten. Aber Herr, du willst uns einfach nur durch dieses Leben durchbringen, weil du unsere Seele retten willst, Herr. Und dafür hast du alles schon getan. Du hast alle Schulden bezahlt, du bist durch den Tod gegangen. Und jetzt möchtest du eigentlich nur eins: neben uns sitzen, das Lenkrad halten und mit uns da durch. Durch das, was auf diesem Weg vor uns liegt, Herr. Und das Allerbeste, was wir dabei tun können, ist, dich fahren zu lassen und alle Blicke auf dich zu richten, Herr. Im Namen Jesu. Amen.